NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. Juni 1887. Der Geburtstag des Kriminologen Hans von Hentig.
Hentig war mit Sicherheit kein einfacher Charakter, sondern eine sehr exzentrische Persönlichkeit, ein cholerischer Charakter und ein kämpferisches Naturell. Er wird als wilder Bergsteiger beschrieben und zeigte auch eine gewisse Risikofreudigkeit, auch Rücksichtslosigkeit gegenüber sich selbst.
Dr. David von Meyenburg, Rechtshistoriker an der Universität Bonn.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Hentig, wie viele Kriminologen seiner Zeit auch, die Verschiedenheit der Menschen als Ausgangspunkt für seine Forschung genommen hat. Also die Verschiedenheit der Rassen, die Verschiedenheit der Geschlechter, die Verschiedenheiten des Alters und so weiter. Das war der Anknüpfungspunkt und nicht das Postulat einer Gleichheit vor dem Gesetz.
Wenn es dem Menschen gelungen ist, hornloses Vieh und Pflaumen ohne Kern zu züchten,
schrieb Hans von Hentig 1914 in seinem Buch Strafrecht und Auslese,
so weiß ich nicht, warum es nicht ebenso gelingen sollte, einen moralischen Menschenschlag systematisch zu züchten.
Erbhygiene hieß das vermeintliche Zauberwort, die Verbesserung der menschlichen Erbanlagen. Schädliche Lebewesen, das war für Hans von Hentig klar, mussten mit Hilfe des Strafrechts aussortiert und an der Fortpflanzung gehindert werden. Die Kriminologie, die Lehre vom Verbrechen, sollte nicht nur das soziale Milieu erforschen, aus dem die Kriminellen stammten, sondern auch Wege finden, um den geborenen Verbrecher zu erkennen und kaltzustellen.
Auch ohne festgestelltes vorhergehendes Verbrechen wird die Verwahrung gemeingefährlicher, geistig minderwertiger ein strafrechtliches Sicherungsmittel sein.
Doch wie begründen, dass ein Nichttäter gemeingefährlich ist? Würde ein solches autoritäres, erbhygienisch ausgerichtetes Strafrecht nicht der Willkür Tür und Tor öffnen? Wo hatte sich Hans von Hentig, der heute vor 125 Jahren, am 9. Juni 1887 in Berlin geboren wurde, diesen von oben herab urteilenden Blick auf die Menschen angewöhnt?
Seine Sozialisation zeigt auch schon eine gewisse Widersprüchlichkeit, weil er zum einen sehr bürgerlich geprägt ist durch seinen Vater, der selbst aufgestiegen war vom Sohn eines Postmeisters zu einem der wichtigsten Wirtschaftsjuristen des Kaiserreichs. Auf der anderen Seite hat er dann aber auch Kontakte bekommen zum Hochadel. Das lag daran, dass sein Vater auch sehr viele hochadelige Klienten hatte. Und diese verschiedenen Lebenswelten, die haben Hentig auch, glaube ich, sehr stark geprägt und haben auch so eine gewisse Zerrissenheit in seinem Wesen erzeugt.
1901 waren die Hentigs zur Belohnung in den Adelstand erhoben worden. Am Ehrgeiz des Vaters hatte sich auch Hans orientiert und nach seinem Studium der Rechtswissenschaften mit abschließender Promotion noch ein Zweitstudium in Medizin begonnen. Nur so glaubte er, verlässliche Kriterien finden zu können, um den geborenen Kriminellen zu identifizieren. Doch kurz nach Erscheinen seines Buchs »Strafrecht und Auslese« rief 1914 das Vaterland.
Im Ersten Weltkrieg hatte er dann irgendwann genug von diesen endlosen Stellungskämpfen und hat sich dann sehr aktiv darum bemüht, eine eigene Maschinengewehreinheit zugeteilt zu bekommen, mit der er dann im Palästinakrieg auf eigene Faust letztlich ohne Wissen und Wollen des Oberkommandos gegen Lawrence von Arabien ins Feld zog. Das kann man alles sehr schön nachlesen in seinen Kriegserinnerungen.
Für Offizier von Hentig schien der Krieg ein ideales Experimentierfeld. Nur bestes Erbgut wollte er in die Schlacht schicken.
Mit großer Peinlichkeit werden alle Ungeeigneten, die kränklichen Elemente, die chronisch Unzufriedenen, die habituell Streitsüchtigen, die konstitutionell Ängstlichen aussortiert. Die neue MG-Kompanie 702 hat hervorragendes Menschenmaterial.
Der Erste Weltkrieg ging dennoch verloren. Schlimmer, daheim drohten Chaos und Revolutionsgefahr. Für den ordnungsbesessenen Hans von Hentig ein Graus.
Der Schieber ist immer da, wie ein Tuberkelbazillus. Ein Jahr ohne Autorität und Staatsgewalt hat genügt, die wirtschaftliche Bestie im Menschen derart zu entwickeln und diesen brutalen, arbeitsscheuen Kapitalistentyp, der psychologisch eng mit dem des Spielers zusammenhängt, in einem Tempo durch alle Schichten der Gesellschaft hin zu verbreiten, dass die Reaktion der gepeinigten Massen beängstigende Formen anzunehmen beginnt.
Vielleicht ist das allen Juristen auch so ein bisschen im Blut, die Sorge um die Ordnung, die Sorge, dass die Welt zersplittern könnte, dass das Gefüge der Gesellschaft auseinanderfällt. Und diese Ängstlichkeit, die Sorge vor der Abweichung, vor dem Nicht-Normalen, das war mit Sicherheit eine wichtige Triebfeder, die ihn begleitet hat.
Das Bürgertum hat in Hans von Hentichs Augen versagt. Deshalb setzte er nun auf die Arbeiterschaft, die ihm mehr Idealismus zu haben schien. Erst suchte er Kontakt zu den Nationalsozialisten im Umfeld von Rudolf Hess, dem späteren Stellvertreter Adolf Hitlers. Dann wechselte er die Seiten, von rechtsextrem zu linksextrem, und wurde Wortführer der kommunistennahen Nationalbolschewisten. 1921 schrieb Hans von Hentich in seinem Deutschen Manifest:
Die Parteien, diese Brutstätten gewerbsmäßiger Streitsucht, müssen zerschlagen werden. Die Demokratie muss durch andere Verfassungsformen ersetzt werden, in denen nicht Stimmen, Geld und Geschwätz, sondern Kräfte zur Auswirkung kommen.
Die sozialdarwinistische Perspektive war für ihn besonders stark. Für ihn war alles Kampf, für ihn war alles Krieg. Auch das Verhältnis der Geschlechter zueinander war zunächst einmal nicht durch Liebe, sondern durch Kampf geprägt.
Hentich gilt als kluger, aber fanatischer Mensch mit verrückten politischen Ansichten,
hieß es in einem Geheimdienstbericht. Doch beließ es Hans von Hentich nicht bei bloßem Gerede. Dank seiner Kriegserfahrungen begann er, die Umsturzpläne der Kommunisten aktiv zu unterstützen. 1925 wurde er deshalb wegen Hochverrats angeklagt und floh in die Sowjetunion. Nur dank einer Amnestie konnte er seine Universitätskarriere als Kriminologe in Deutschland fortsetzen.
Der Verdacht blieb aber auf ihm lasten,
so der Rechtsanwalt Ludwig Ebermeier,
und er stieß infolgedessen bei verschiedenen Fakultäten auf Hindernisse, sich zu habilitieren.
Hans von Hentich, mittlerweile verheiratet, zeigte sich nun von einer ganz anderen Seite. Zum einen schwor er der Politik ab, zum anderen machte er liberale Vorschläge zur geplanten Strafrechtsreform. Mehr noch, er begründete die sogenannte klinische Methode mit, die Juristen schon während ihrer Ausbildung in direkten Kontakt mit Strafgefangenen brachte. Dr. David von Meyenburg.
Also diese starken Sprünge zwischen liberal und autoritär, zwischen moderat und radikal, zwischen extremer Anpassung und bockiger Verweigerung. Das ist eigentlich das, was mir so als das zentrale Merkmal nicht nur im politischen, sondern auch im wissenschaftlichen Werk Hans von Hentichs erschienen ist.
Von seiner erbhygienisch ausgerichteten Sichtweise mochte sich Hans von Hentich aber nicht lösen. So griff er, um die Psychologie eines Verbrechers zu deuten, immer wieder auf rassische Merkmale zurück. War zum Beispiel ein Jude der Täter, verwies er darauf, dass die Juden zu einer schwachen Rasse gehörten, zu den Verlierern der Weltgeschichte. Dennoch war Hans von Hentich kein Antisemit. Im Gegenteil, mit Befremden nahm er während der Weimarer Republik den sich ausbreitenden Judenhass zur Kenntnis.
Antisemitische Heißsporne und Radaumacher hat es stets gegeben. Nie aber hat die Bewegung ganze Volksmassen so ergriffen und aufgewühlt. Es müssen also zur Agitation Momente hinzugetreten sein, die Millionen von Menschen für eine Infektion zugänglich gemacht haben, gegen die sie bisher völlig oder nahezu immun waren.
1931 dann endlich der Ruf an die Universität Kiel. Lange konnte Hans von Hentich die Professorenwürde allerdings nicht genießen, denn die Nationalsozialisten, die 1933 an die Macht kamen, wollten keinen ehemaligen Sympathisanten der Kommunisten im Amt, auch keinen erklärten Gegner der Todesstrafe. Erst schoben sie Hans von Hentich an die Universität Bonn ab, dann zwangen sie ihn in den vorzeitigen Ruhestand. So blieb nur die Emigration in die USA.
Mehr schlecht als recht hat er sich durchgeschlagen mit Lehraufträgen an verschiedenen Universitäten und hat dann 1950 einen Ruf zurück nach Bonn bekommen auf eine sogenannte Wiedergutmachungsprofessur. Und er saß da eigentlich schon auf gepackten Koffern im Dezember 1950, als plötzlich ein Telegramm aus Düsseldorf kam, man müsse jetzt doch seine politische Vergangenheit noch mal unter die Lupe nehmen.
Auch das FBI hatte Hans von Hentich stets überwachen lassen, frei nach dem Motto, einmal Kommunist, immer Kommunist. Doch war er in den USA nur als eingefleischter Nazi-Gegner aufgefallen, etwa in seinen Zeitungsartikeln oder als er zusammen mit den Schriftstellern Heinrich Mann und Bertolt Brecht das Council for a Democratic Germany aus der Taufe hob. Außerdem konnte Hans von Hentich als Kriminologe seinen größten wissenschaftlichen Erfolg vorweisen, die Mitbegründung der Viktimologie, der Lehre vom Verbrechensopfer. Unumstritten war sie jedoch nicht, denn sie deutete das Verhältnis von Täter und Opfer nicht selten im Sinne des Täters.
Insofern, als Hentich sich mit Sexualdelikten auseinandersetzt und die Mitwirkung vor allem natürlich weiblicher Opfer und Kinder bei der Entstehung von Sexualdelikten untersucht und dann letztlich zu dem aus heutiger Sicht völlig unhaltbaren Ergebnis kommt, dass diese Opfer eine Mitschuld daran tragen und den Täter in gewisser Weise entlasten können.
Ein Freund der Frauenemanzipation war Hans von Hentich ohnehin nicht. Das schwache Geschlecht gehörte für ihn, naturbedingt, an den heimischen Herd. Frauen, die vom klassischen Muster abwichen, waren in seinen Augen eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. So widmete er der Kriminalität der lesbischen Frau ein eigenes Buch.
Und das war ein Buch, das doch schon in den 60er Jahren, obwohl das vielleicht noch eine etwas muffige Zeit war, schon sehr überholt war, wo sehr viele Stereotypen zum Ausdruck kommen und wo er auch zeigte, dass er die Thematik nicht wirklich durch Reflexion in den Griff bekommt. Und letztlich ist es für ihn eine Art Abartigkeit, für die er überhaupt kein Verständnis aufbringt und die er für korrekturbedürftig hält oder aus medizinischer Perspektive für heilungsbedürftig. Und entsprechend wird dann eben in diesem Buch auch argumentiert.
Neben Lesben und Schwulen nahm Hans von Hentich auch Nekrophile und Zoophile, Gangster und Desperados unter die Lupe. Stets unter psychologischen und soziologischen Perspektiven, stets historisch vergleichend und anhand zahlloser Beispiele. So beginnt seine Analyse des Amokläufers mit den Worten:
Der Amoklauf ist keine deutlich abgegrenzte Form der Tötung. Dramatisch klingend wird das Wort als Überschrift in vielen Fällen angewendet, die nicht den echten Tatbestand erfüllen. Er trifft den Massenmörder nicht, der jahrelang in kalter, überlegter Technik zu Werke geht. Auch Familienmorde haben regelmäßig eine andere Basis, selbst wenn die Zahl der Opfer hoch ist. Amok bedeutet im Malaiischen den wild erregten Lauf.
Also Hentich war von seiner Methode her jemand, der versucht hat, aus den Erscheinungen des Lebens, aus den verschiedensten Kriminalfällen, die er ganz akribisch gesammelt hat in einer riesigen Zeitungsausschnittssammlung, induktiv, also durch Beobachtung der Realität, regelhafte Vorgänge herauszuarbeiten.
Rechtshistoriker David von Meinburg.
Also es ging ihm darum, typologisierend seine Umwelt zu verstehen, indem er bestimmte Typen bildete, bestimmte Typen von Verbrechern aus der Realität versuchte herauszudestillieren.
Auffallend blieb aber, dass sich der Kriminologe Hans von Hentich bis zu seinem Tod 1974 nicht an die Deutung der unter Hitler im Namen des deutschen Staates begangenen Gräueltaten heranwagte. Zwar fühlte er sich selbst als Opfer der Nazi-Diktatur, doch schien es Hans von Hentich als überzeugtem Nationalisten und Veteran des Ersten Weltkriegs illoyal, sich forschend gegen das Vaterland zu wenden.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an den Kriminologen Hans von Hentich, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.